Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor.
Und dazu begrüßt sie Thorsten Janczek. Es gibt immer mehr Künstlerinnen und Künstler in Deutschland und immer weniger Orte, an denen sie ausstellen können. Nach den üppig geförderten Corona-Jahren ist das Budget für viele Institutionen knapp geworden. Und auch auf dem Kunstmarkt sind es vor allem die kleinen und mittelständischen Galerien, die wirtschaftlich unter Druck geraten sind und zum Teil schließen müssen. Auf der anderen Seite entstehen immer mehr meist von Künstlerinnen und Künstlern betriebene Projekträume als Kraftquellen einer höchst lebendigen Szene. Kleine, wendige Aggregate selbstorganisierter Sichtbarkeit sind so entstanden. Ziemlich viele davon gibt es in Berlin, wo allein rund 8000 bildende Künstlerinnen und Künstler leben. Wer sich für Kunst interessiert, kann hier abseits von Museen und Galerien eine Entdeckung nach der anderen machen. Wir besuchen 5 dieser Projekträume. Das Glue ist ein Klassiker unter den Projekträumen. An diesem Abend wird der 20. Geburtstag mit einer großen Ausstellung gefeiert, mit Bar und DJ tief unter der Erde in tunnelartigen Gewölben mit rohen Backsteinwänden. Hier wurden früher Bierfässer einer Brauerei gelagert. Heute sind locker 250 Menschen hier. Seit Anfang an ist der Künstler Doug Chubilla die treibende Kraft von Glue, auch für diese Ausstellung mit etwa 70 Künstlerinnen und Künstlern.
Kann ich richtig entspannen.
Warum nicht?
Weiß nicht. Schwer zu beschreiben. Ich habe gestaunt, dass es doch ganz gut zusammengeht. Weil normalerweise zeige ich 6 bis 8 Künstler und dann zeigt jeder mindestens 2 Arbeiten. Das war jetzt hier komplett anders. Hier habe ich teilweise Leute gefragt und die haben wieder Leute gefragt. Und dann haben mich Leute gefragt und ich hatte ein gutes Gefühl, weil ich wusste, die meisten Leute liefern Qualität. So ein tiefes Vertrauen in die Sache selbst.
Mit dabei ist auch Alexander Klenz, ein Künstler, dessen Arbeiten ich schon lange kenne. Er ist in der Jubiläumsausstellung mit einer formalen, abstrakten und sehr schönen Zeichnung vertreten.
Naja, Glue ist dieses Format, was Doug macht, das ist ja eher so ein abstraktes Format, von daher gibt es da immer viele Überschneidungen. Ne?
Wie wichtig sind solche Räume für Künstlerinnen und Künstler?
Naja, jetzt heute ist es ja so, dass es so ein Geburtstag ist und da sind, ich glaube, 70 Positionen. Und heute ist es, würde ich sagen, ja eher wie eine kleine Feier oder so, ne? Wo die Leute zusammenkommen und nochmal sich sehen und miteinander sprechen. Von daher ist es eher was Soziales, glaube ich.
Welche Bedeutung haben diese Art von Raum für dich?
Ich glaube, ich habe da so ein bisschen so ein gespaltenes Verhältnis.
Erzähl von dem gespaltenen Verhältnis.
Ja. Also ich finde es manchmal schade, dass sich diese Projektraumbetreiber nicht professionalisieren wollen in dem Sinne von kommerzialisieren. Weil der Künstler macht dann da seine Ausstellung. Und die wollen das dann, also als wenn sie es dann aber auch wirklich nicht verkaufen wollen. Sie sind dann so ganz hochgehängt, wir sind unabhängig und wollen nicht kommerziell sein. Ich verstehe das alles, aber für den Künstler ist es ja trotzdem ganz wichtig, dass es am Ende des Tages auch verkauft wird und nicht wieder im Lager verschwindet. Andererseits sorgt es natürlich für so eine Vielfalt, dass nicht immer nur das Kommerzielle im Vordergrund steht. Ne? Das ist so das Zweischneidige daran.
Beim Rausgehen treffe ich auf der Straße noch die Malerin Sophia Schamer, die ich schon lange kenne und deren abstrakte Bilder ich sehr mag. Auch sie ist bei der Ausstellung dabei. Welche Beziehung hat sie denn zum Glue?
Naja, ich habe hier schon öfters ausgestellt und Ausstellung angeschaut. Und Doug gehört einfach zur Kunstszene dazu, ist auch ein Freund. Das ist so was Künstlerisches, aber auch was Privates. So eine Beziehung habe ich zu Glue.
Wie wichtig sind diese Art von Räumen? Ich meine, es gibt es jetzt schon seit 20 Jahren und du bist schon so lange unterwegs hier in dieser Berliner Kunstszene. Welche Bedeutung haben solche Räume?
Ja, ich finde sie total wichtig, weil sie auch nochmal eine ganz andere Ebene der Kommunikation aufbauen. Es ist viel lockerer, es ist viel familiärer, wenn man sich hier trifft, als jetzt in so Galerieräumen oder Museumsräumen. Was ich jetzt an dieser Ausstellung sehe, alle haben ziemlich gute Arbeiten gebracht. Also die Qualität ist sehr hoch und das zeigt eben, wie Glue auch wertgeschätzt wird von den Künstlern.
Die Künstlerin Sophia Schamer. Und dann wurde lange gefeiert an diesem Abend. Einige Tage später treffe ich den Macher von Glu, den Künstler Doug Pchibilla, in seinem Atelier und wollte zunächst wissen, wie das vor 20 Jahren überhaupt angefangen hat mit dem Glu.
Ja, ich hatte ein Atelier in der Prenzlauer Allee, 4. Hinterhof, Fabriketage, ziemlich opulent. Und da waren zwei Brüder, die Peske-Brüder, die haben dieses Objekt, wie einige andere auch, betreut bis zu dem Zeitpunkt, dass es Baustelle würde, um dann in Eigentumswohnungen umgestaltet zu werden. Und die haben mein späterer Galerist Asim Çuktay und ich einfach mal gefragt, ob wir da noch bleiben können, ein bisschen Ausstellungen machen, wo wir selbst gar nicht wussten zunächst, wie das aussehen sollte. Du fragst ja erstmal und dann entwickelst du Ideen. Da haben die gesagt, kein Problem. Wir haben quasi nur Betriebskosten bezahlt und haben dann auf 200 Quadratmetern auch in Zusammenarbeit noch mit Peter Koch, einem anderen Künstlerkollegen, diese Räume bespielt. Zu der Zeitpunkt gab es so gut wie keine Projekträume. Also wir haben von vornherein den vorderen Bereich, den größten, wichtigsten Bereich als Ausstellungsraum gesehen. Im hinteren Bereich hatten wir eine Bar, um die Sache zu finanzieren. Und wir wussten, dass die zwei Brüder nicht ständig da waren. Die waren cool, okay und fanden das gut. Die hatten auch keine Ahnung von Kunst, aber die haben irgendwie gespürt, dass das progressiv ist. Leute sagten so am Anfang, ah, sowas funktioniert doch nicht mehr, das kann man da nicht mehr machen. Und wir haben einfach gedacht, wir versuchen das und bringen praktisch auch jungen Künstler oder die vielen Künstlerkollegen, die alle mehr oder weniger so ein bisschen brach liegen, neu ins Spiel. Wir haben sogar jede Woche am Anfang eine neue Ausstellung gemacht, nur über das Wochenende. Und plötzlich standen die Leute irgendwann Schlange. War ganz eigenartig. Wir bekamen dann den zweiten Raum nach anderthalb Jahren in der Schweterstraße. Ein Raum zu ebener Erde, 100 Quadratmeter. Und als wir den eingerichtet hatten, die erste Ausstellung vorbereitet hatten und eröffneten, standen an dem Zaun, den wir immer aufschließen mussten, dann 20, 30, 40 Leute auf einmal. Und da habe ich gemerkt, hier passiert was. Wir waren auch sehr unterschiedlich. Ich habe zu der Zeit irgendwie eher viele Freunde gehabt, die nichts mit Kunst am Hut haben. Die wollten da Party machen. Da stand ich dann hinter der Bar und der Asim hat eher vorne an der Front gekämpft sozusagen. Also hat die Ausstellung moderiert, mehr oder weniger. Aber nicht mit einer Rede oder so, sondern im Talk einfach, im Smalltalk.
Und finanziert habt ihr euch damals über die Bar?
Nur über die Bar, was heute kaum noch eigentlich möglich ist. Manchmal eine rote Null, manchmal eine schwarze Null. Wir haben die Räume aber dann auch noch an, ja, für illegale Veranstaltungen, Konzerte vermietet. Und dadurch konnten wir dann sogar Kataloge finanzieren. Die hat dann der Peter Koch gestaltet. Dann haben wir einmal an der DC Düsseldorf als Projektraum teilgenommen. Dafür ging dann die Kohle drauf. Das war auch gut so. Also plus minus null. Du musst dir keine Gedanken machen, ob du jetzt den Puffi, der übrig bleibt, noch wie du den aufteilst und all dieser Quatsch. Beim dritten Raum gab es dann leider, das war genau hinterm Pfefferberg, da waren alle Toiletten und Waschbecken schon in dem ganzen Objekt raus. Und wir haben aber, weil es so versifft war, haben wir neues Waschbecken und Klo eingebaut. Und dann ist die Steigleitung, weil es extrem
war,
da ist das Wasser gestiegen und morgens um 5 rief mich einer der Peske-Brüder dann an, ich glaube, du kommst mal vorbei. Und dann musste ich praktisch die Kunstwerke gerade noch so retten. Da war die Freundschaft dahin mit den Peske-Brüdern.
Und wo ist Glu jetzt? In einem Fasslager, aber auch noch in Mitte. Wo kommt man denn an so einen Raum noch ran?
Ja, wenn du viel unterwegs bist, passieren diese Begegnungen. Und dann kam die Klaatje, das ist eine holländische Restauratorin. Die hat mich gefragt, naja, wir haben da in der Saarbrücker haben wir so einen Raum, willst du den nicht mal angucken? Und wir haben da schon mal Ausstellungen gemacht. Da habe ich auch Fotos genau gesehen. Ich war da total hin und her gerissen, weil es dann alles wieder nach Prenzlauer Berg zurückkam. Das ist ein sehr großer, kühler, nasser, feuchter Raum mit bestimmten guten und nicht so guten Bedingungen. Aber der war natürlich sofort eine Herausforderung. Das Schlimmste, was jemand sagen kann, wenn er in diese Räume kommt, ah, schöne Räume. Du musst also auch das Publikum jedes Mal wieder neu von den Kunstwerken überzeugen, denn der Raum an sich ist schon sehr interessant, aber du musst auch die Architektur ständig in Frage stellen. Und das ist auch wiederum sehr aufwendig bei dieser Größe von dem Raum.
Was spielt denn
für dich eine besondere Rolle für deine Arbeit jetzt als Künstler? Ich meine, du bist Maler oder Zeichner, man kann es gar nicht so genau sagen, mit deinen Leinwänden, die so stark durchrhythmisiert sind, so mit Zeichen übersät. Du stellst dich ja selten selber aus in deinem eigenen Kunstraum. Welche Rückwirkungen hat denn das auf deine Arbeit?
Ja, zunächst, wenn man sich selbst mit ausstellt, ist es ja für viele die Motivation, auch so einen Projektraum zu betreiben, sich selbst mit auszustellen, was ich nicht jetzt wirklich verwerflich finde, aber ich möchte diese Praxis nicht betreiben. Du musst dich außen vor halten, du musst objektiv bleiben. Nur bei Auswärtsspielen mache ich manchmal mit. Auf jeden Fall, es darf deine eigene Arbeit überhaupt nicht beeinflussen. Das kannst du völlig voneinander trennen und musst du auch. In meinem Fall jedenfalls. Und das Gute dabei ist das Netzwerkeln. Du lernst sehr viele Menschen kennen. Du lernst Nein sagen, du lernst Ausstellungen aufbauen, du lernst mit Architekturen umzugehen. Du lernst sehr, sehr viel. Du bekommst eine gesunde Betriebsroutine, so nenne ich das immer. Aber den Verschleiß darf man auch nicht von der Hand weisen. Du musst dich ständig wieder auch reproduzieren, das fällt mir sehr schwer. Wenn man Komplimente bekommt, das geht so rein und raus, das ist eine Mikrosekunde, da freut man sich. Der Rest ist Arbeit.
Du hast am Anfang im Gespräch gesagt, damals gab es so gut wie keine Projekträume. Heute gibt es sehr viele mittlerweile. Wie hat sich denn die Rolle von Projekträumen im Kunstsystem verändert?
Naja, diese Projekträume sind einfach wichtig, weil mittelständische Galerien haben es sehr schwer im Moment. Und die Projekträume im Idealfall sind die so eine Vorstufe eben. Ja? Man kann junges Publikum heranziehen, man kann da wunderbar auch, was ich neulich gemacht habe, Schulklassen durchschleifen und denen ganz unvermittelten Umgang mit Kunst nahebringen. Also was für uns wichtig war, ist, dass diese Hemmschwelle eben ganz niedrig ist. Die hast du ja im wahrsten Sinne nicht, wenn du in den Keller runtersteigst. Das war die eine Reminiszenz auch an die 90er Jahre, als sehr viel Umbruchstimmung war. Und diese Umbruchstimmung muss man manchmal so ein bisschen nachträglich wieder erzeugen. Man darf auch den Leuten, die das Geld haben und die alles so ein bisschen an die Wand fahren, nicht die Stadt überlassen. Man muss dagegen halten, irgendwie habe ich auch das Gefühl.
Nicht 20, sondern 2 Jahre gibt es im Berliner Arbeiterbezirk Wedding den Projektraum Zustand. Rohe Wände, eben roher Zustand, in einer ehemaligen Ladenwohnung, alles wirkt provisorisch. Organisiert wird Zustand von Yannick Riemer, Fabian Hub und Felix Becker. Sie haben sich im Studium an der Universität der Künste kennengelernt, haben aber längst ihren Abschluss und arbeiten als freie Künstler. An einem stillen Abend treffe ich Fabian Hub und Felix Becker im Zustand und habe Fabian Hub zunächst gefragt, wie der Raum überhaupt entstanden ist.
In den letzten Corona-Monaten, als alles wieder so ein bisschen hochgefahren wurde, nach 2 Jahren Ausstellungsstopp, habe ich auch eine Wohnung tatsächlich gefunden und dann im Zuge dessen zufällig herausgefunden, dass hier das Erdgeschoss im Wedding am Leopoldplatz leer steht und habe dann gefragt, ob man das mal zwischennutzen könnte. Da war eigentlich erstmal die Ansage, dass das so schlimm aussieht, dass man da gar nichts machen kann. Und da hatten wir uns gedacht, das ist perfekt. Und dann hatten wir den ganzen Raum entkernt und hatten dann temporär mit Ansage erstmal nur 3 Monate diesen Ausstellungsraum.
Und aus 3 Monaten sind jetzt schon über 2 Jahre geworden, Felix.
Genau, also es wird immer so Stück für Stück extended sozusagen der Zeitraum. Wir fragen den Eigentümer, wie lange wir den noch haben können voraussichtlich und dann bekommen wir eine ungefähre Antwort. Macht die Planbarkeit ein bisschen schwierig und auf der anderen Seite sind wir natürlich auch dankbar, dass es jetzt schon so eine lange Zeit ist.
Und warum habt ihr denn so einen Raum dann doch eine ganze Zeit lang gemacht?
Na, wir waren während des Studiums schon immer auf der Suche nach Ausstellungsorten. Und bekanntlich gibt es ja viele, aber gleichzeitig auch zu wenig in Berlin. Ja, dann war das halt eigentlich die Gelegenheit, mal sowas selbst zu bespielen und das mal nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Dass es jetzt 2 Jahre geworden sind, ist absoluter Zufall.
Wie lange ist denn der Vorlauf für eine Ausstellungsplanung? Wie viele Ausstellungen habt ihr hier ungefähr gemacht? Wisst ihr das?
Über 20 sind es jetzt. Wobei die Ausstellungen bei uns, die meisten sind eigentlich nur ein Wochenende oder 2 Wochenenden. Das ist so die Faustregel hier. Aber wir garantieren die Öffnungszeiten nicht. Das heißt, wir richten quasi nur die Eröffnung aus, sind hier da, sind auch verantwortlich für die Veranstaltung. Und die weiteren Öffnungszeiten machen dann die KünstlerInnen selbst, also sie betreuen dann ihre Ausstellung selbst vor Ort. Da können sich die KünstlerInnen meistens nicht mehr aus den Rippen schneiden als eben Wochenende. Aufmerksamkeitstechnisch macht das eigentlich auch Sinn, weil die meisten Leute kommen ja eher in der Eröffnung. Und die Eröffnung verpassen, die können dann nochmal 1-2 Tage danach kommen oder eben ein Wochenende später. Das macht eigentlich Sinn. Und dann muss man sich halt schon überlegen, wenn man halt hier wirklich die gesamte Ausstellungszeit dann absitzt, muss man sich schon gut überlegen, was man mit der Ausstellung auch will, wen man erreichen will.
Ihr macht es ja zu dritt. Jannik Riemer ist ja zurzeit in Hamburg, kann also nicht hier, auch jetzt nicht hier sein. Aber wie kommt ihr denn dazu, Künstlerinnen zu finden? Sprecht ihr euch das ab oder hat jemand eine Idee? Kommen die Leute auf euch zu? Seid ihr schon mittlerweile nach 2 Jahren irgendwie auch etabliert?
Etabliert sind wir in dem Sinne, dass Leute das auf jeden Fall mitbekommen, wenn hier ein Opening ist. Und je nachdem, wie viele Künstlerinnen wir ausstellen, das dann auch ganz schön voll werden kann.
Das ist ein Raum von Künstlern für KünstlerInnen, die selbst eigene Ideen mitbringen. Und das ist meine Wahrnehmung, eigentlich kommt das auch ganz gut an, dass es ein Raum zum Experimentieren ist. Hier müssen keine High-End, fertig geschliffenen Ausstellungen unbedingt stattfinden, wobei die jetzt gerade noch zu sehen ist von Konrad Hanke, finde ich schon sehr institutionsfähig tatsächlich.
Das sind ja riesen Einbauten mit zum Teil eingebauten Gittern und Türen hinter den Bildern wieder sind, also mit einem sehr, sehr großen Materialaufwand auch. Ja. Mich jetzt gerade überrascht.
Ja, mich auch, dich vielleicht auch.
Auf jeden Fall. Also die Ausstellung hatte ein bisschen Vorlauf. Also der Vorlauf ist eigentlich generell so zwischen 1 und 3 Monate. Können wir den Leuten vorher Bescheid sagen, ob dieser Timeslot jetzt funktioniert oder nicht? Die Ausstellung jetzt von Konrad wurde halt auch explizit für den Raum hier konzipiert.
Wie beeinflusst denn das Betreiben eines Projektraums eure eigene Arbeit?
Eigentlich bestätigt man sich darin selbst, dass man das macht, was man auch möchte, dass andere Leute machen. Weil wir ja auch immer darauf angewiesen sind und waren, dass Leute ihre Räume zur Verfügung stellen. Da jetzt nicht irgendwie jede Ausstellung institutionell über ein Museum, Kunstverein oder Galerie sonst irgendwas läuft, sondern auch dann oft andere Projekträume sind, mit denen wir zusammenarbeiten oder in denen wir selbst ausstellen. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wenn man die Gelegenheit hat, so einen Raum zu bespielen und den auszurichten, dass man den dann auch so lange wie es geht nutzt. Also fast schon so wie so eine Art, ich will jetzt nicht sagen Verpflichtung, aber es ist einfach wichtig, dass es sowas gibt und es hat viel mit Zufall zu tun, weil die meisten Räume kriegt man nicht so einfach.
Und wie ist die Lage sozusagen mit dem Vermieter? War der schon mal da bei einer Eröffnung oder hat sich das angeguckt, was hier eigentlich passiert?
Ja, der war schon öfter hier. Der findet das aber auch gut, was wir hier machen und lässt uns da auch komplett freie Hand. Also wir hatten hier auch mal eine Ausstellung mit einer sehr großen Skulptur, die hat nicht in den Raum reingepasst. Da mussten wir einen Durchbruch machen in den anderen Raum und da habe ich halt angerufen und habe gefragt, ob das klar geht. Und dann hat er gemeint, ja, mach das einfach mal. Ist das eine tragende Wand? Ich so, nee, ich glaube nicht. Ja, okay, dann mach mal. Und das hat er sich dann aber auch angeguckt und fand er gut.
Wahrscheinlich mindestens 2 Interessen, warum er sich die Arbeit angeguckt hat.
Ja. Welche Ausstellung war denn eure erste und wie war das so? Ihr habt gesagt, das war direkt nach Corona?
Ja, dieses nach Corona, hat sich ja so ein bisschen ausgeschlichen, die Pandemie. Die Ausstellung hieß Phase 1 und, oder? Hieß doch Phase
1. Phase 1,
genau. Und da waren über 70 Positionen dabei.
70 in den kleinen Räumen
hier? Ja, während wir hier die Wohnung ausgeschlachtet haben, haben wir uns überlegt, wen wir so einladen wollen. Und da kamen ziemlich schnell viele Leute zusammen. Es hatte sich ja auch so eine Ausstellungslust irgendwie angestaut. Das hat schon extrem viel Spaß gemacht und ist auch gut angekommen. Dadurch war der Raum dann gleich auch von der ersten Stunde an auch in vieler Munde sozusagen, weil halt viele Leute mitgemacht haben. Ich glaube, bei der Eröffnung waren hier 400 Leute oder so.
Und das noch in ausschleichenden Corona-Zeiten.
Ja, genau. Aber wir hatten ja noch die Hygieneregeln, hatten wir ja auch noch.
400 Leuten.
Die meisten haben ja draußen gestanden.
Wie immer bei Ausstellungen.
Genau. Und da dachten wir eigentlich, dass wir den Raum halt vielleicht maximal 1-2 Monate hatten. Und dann dachten wir, okay, wenn wir jetzt schon hier die Räume ausstellungsfähig machen, dann laden wir einfach alle ein und teilen den Raum, so gesehen auch mit allen, die ja genau wie wir 2 Jahre lang irgendwie nichts machen konnten oder wenig. Und uns herrscht halt eine gewisse Freiheit, also es gibt keine Auflagen. Aber dafür wird auch, sage ich mal, von unserer Seite auch, was so Ausstellungen betrifft, nicht viel geboten. Das ist eine No-Budget-Situation, wo jeder das Beste draus machen kann. oder muss, je nachdem, was man will.
Und zwei Wochen später ist mal wieder eine Eröffnung. Als ich eintreffe, sind sicher 50 Leute da, draußen und drinnen. Felix Becker und Fabian Hub sind in der Bar.
Wie ist denn für euch die Ausstellung? Seid ihr überrascht worden?
Überrascht auf jeden Fall mit der Menge an Besuchern, nachdem wir so lange nicht mehr auf hatten. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen, dass der Raum auf dem Schirm ist.
Und was gibt es heute zu sehen?
Es ist eine kuratierte Ausstellung und es geht im Großen und Ganzen um Architektur oder Stadt. Vier Künstlerinnen, Larissa Fessler, Julie Beugen, Anna Cantoni und Julieta Ortiz de Lacero.
Die Künstlerin Julie Beugen hat die Ausstellung kuratiert.
The show is called Building Blocks, and it was the idea of a building block.
Titel der Ausstellung ist Building Box, also Baukasten. Und die Idee dahinter ist, dass man Bausteine hat, die Bestandteile von etwas sind, mit dem man Großes bauen kann oder Kinderspielzeug. Wir arbeiten so mit der Idee der Architektur, schneiden aus, zerteilen und bauen in verschiedenen Kombinationen und interessanten Gestaltungen wieder auf. Und jeder macht das auf eine sehr unterschiedliche Weise.
Julie Beugen zeigt eines ihrer großformatigen Gemälde, auf denen sich starke Farbflächen begegnen und sich fast zu einem räumlichen Gebilde auffalten.
Ich male abstrakte Gemälde, aber beginne tatsächlich mit Collagen. Ich mache Fotos in Berlin von alltäglichen Orten, Nahaufnahmen, collagiere sie digital in Photoshop zu interessanten neuen Kombinationen und nutze dann diese Form für die abstrakten Gemälde. Ein dauerhaftes Cut-and-Paste-Verfahren. Die Gemälde sind als wirkliche Collagen entstanden. Ich bemale zwei Leinwände, schneide dann aus, füge ein. Wenn man nahe rangeht, kann man die Kanten sehen. Alles wird neu zusammengesetzt.
Und wie geht der Abend jetzt weiter? Kommen noch viele Leute aus dem Viertel? Der Projektraum Zustand hat sich offenbar etabliert.
Also die offizielle Ausstellungszeit, die auf dem Flyer angesagt ist, ist jetzt schon rum.
Ach was.
Ich glaube, jetzt bleiben die üblichen Verdächtigen und es kommen auch die üblichen Verdächtigen, weil der Raum sich im Viertel schon rumgesprochen hat und auch so eine Art, keine Ahnung, Melting Point ist, wo man dann auch mal außerhalb der Öffnungszeiten in den Raum kommt und Pläne spinnen kann für die Zukunft, was denn noch so passieren könnte hier. Es haben sich auch Leute aus Hamburg angekündigt, die eigentlich mal gucken wollten und so eine Kollaboration eingeben wollten, von Raumaustausch. Also passieren schon viele Sachen außerhalb der Öffnungszeiten.
Einmal quer durch die Stadt in Neukölln ist der Hilbertraum. Eigentlich ein Begriff der Mathematik. Trotz Mathe-Leistungskurs habe ich aber überhaupt keine Ahnung, was genau das bedeuten soll. Nur, dass dieser Raum in der Mathematik helfen soll, komplexe Probleme der Quantenmechanik und der analytischen Geometrie zu lösen. Hier ist der Hilbertraum ein ehemaliges Ladengeschäft und ich treffe Sandra Schlippköter und Daniel Wiesenfeld. Daniels figürliche Malerei könnte man vielleicht als Erforschung des Menschen im Spannungsfeld seiner psychischen, sozialen und politischen Wirkkräfte beschreiben. Sandra Schlippköters Kunst ist ein abstraktes Spiel mit Licht und Farbe. Auf ihren Bildern überlagern sich geometrische Linien und bilden schildernde Moiré-Effekte. In einer guten Stunde ist hier eine besondere Ausstellungseröffnung. Ein Zusammentreffen mit Projekträumen aus Los Angeles und Mexico City. Sicher soll dieser Hilbertraum mit seinen zwei schönen Räumen keine geometrischen Probleme lösen. Aber welche dann?
Der Hilbertraum bedeutet für uns, dass es ein Raum ist, in dem wir unendliche Möglichkeiten haben, Dinge auszustellen, Dinge möglich zu machen und Dinge auszuprobieren auch. Wir sind auf der einen Seite ein Kollektiv, arbeiten aber alle absolut individuell.
Wir sind ein Entwurf für Offenheit und für Neudefinitionen, was in der Realität möglich ist und wie Realität neu gedacht werden kann. Deswegen wollen wir auch vorher nichts vorgeben. Und wir kamen auch so zusammen, dass wir eigentlich teilweise uns noch gar nicht kannten, als wir uns getroffen haben.
Ich kann mich auch noch genau an den Moment erinnern, als ich angerufen wurde und Hanna van Ginkel mich gefragt hatte, ob ich nicht mit damals, glaube ich, 11 Künstlern einen Projektraum mitführen möchte. Und ich nur dachte, oh mein Gott, das gibt ein großes Chaos.
Wie ist denn das bei euch? Also ich meine, ihr habt so unterschiedliche Positionen. Also wie kommt denn ihr da miteinander zurecht?
Ich glaube, bei uns allen war die Freiheit zu haben, hier zu experimentieren und eigentlich den Raum wie so eine Art erweiterte Leinwand, also an dem wir was ausprobieren können, nicht nur als Künstler, das war eigentlich nie so vordergründig unser Interesse, sondern auch als Kuratoren, ohne irgendwelche kommerziellen Zwänge. Und ich glaube auch deswegen funktioniert das so gut zwischen uns, weil diese Ebene, der kommerzielle Markt, dieses vielleicht an einem bestimmten Moment mit jemandem Wichtigen in Anführungsstrichen reden zu müssen, das fällt alles weg. Man kann hier ungezwungen sein und sich wirklich auf der menschlichen Ebene begegnen.
Ich finde es krass, dass ihr es schafft, alle 2 Wochen mehr oder weniger eine Ausstellung hinzubekommen. Wie macht ihr das denn untereinander? Wie funktioniert das eigentlich, so eine Planung?
Wir haben ein sehr einfaches Konzept entwickelt, wie wir eine Art Lotterie machen. Also wir losen Zahlen und dementsprechend bekommen wir dann Slot-Termine zugewiesen oder sagen halt, an welchen Terminen wir gerne eine Ausstellung haben möchten. Und somit ist das eigentlich relativ gerecht verteilt und auf das Jahr hat jeder circa eine Ausstellung.
Wir sind eigentlich komplett basisdemokratisch. Aber wenn dein Slot dran ist, bist du König oder Königin. Also dann redet dir keiner rein, alles ist freiwillig, keiner muss was machen. Aber keiner kann sagen, ja, mir gefällt nicht, was du ausstellst oder wie auch immer. Ja, bei uns hat sich eben die letzten Jahre so der Handlungsspielraum erweitert. Wir sind jetzt nicht nur ein Raum, sondern wir machen sehr viel auch mit anderen Räumen, interkontinental sogar, was eben die Ausstellung jetzt gerade ist, die gezeigt wird. Da ist auch noch Los Angeles und Mexico City dabei.
Heute internationaler Start für eine internationale Kooperation. Berlin, Los Angeles und Mexico City, also ein kleines Festival findet statt an mehreren Projekträumen. Wie wichtig ist denn diese internationale Vernetzung von Projekträumen?
Also für mich persönlich wird es immer wichtiger, weil es ist natürlich auch immer die Gefahr, wenn man so eigenen Saft schmort, um das mal zu sagen, dass man irgendwann mal stillsteht und dass es nicht weitergeht. Man hat die Sachen ausprobiert, man hat seine Freunde eingeladen, es kommen ein paar dazu, aber man bewegt sich irgendwie immer in demselben Dunstkreis. Und also einfach mal einen Raum zu haben, einen Ort, einen Ausstellungsort, mit dem man dann in Verbindung tritt mit einem anderen Ausstellungsort. Und das heißt nicht, dass man sich unbedingt selber ausstellen muss, aber dass man diese im Grunde genommen Immobilien nimmt, um wirklich einen Austausch zu ermöglichen. Und dann geht das einen Schritt weiter, man macht dann den Austausch und merkt, wir wachsen auch damit. Und es wird jetzt auch immer interessanter, einen intensiveren Austausch auch von Ideen und Beziehungen einzugehen und auch wirklich miteinander zu kollaborieren, neue Projekte zu entwickeln. Und da entsteht jetzt viel Spannendes.
Was ist heute dran? Was erlebt man heute?
Dieses Wochenende ist 48 Stunden Neukölln. Da sind letztes Mal 80.
Auch ein Kunstfestival?
Ja, also und zwar ein Nachbarschaftskunstfestival. Und da sind letztes Mal 80.000 Besucher innerhalb eines Wochenendes hier um die Häuser gezogen. Also das sind jetzt nicht alles Projekträume, sondern das sind auch Open Studios. Leute machen Performances auf der Straße. Und die haben dieses Thema urbane Stille und wir haben uns einfach aufgegriffen, weil wir gesagt haben, das passt eigentlich ganz gut, weil urbane Stille, das klingt erstmal paradox, was bedeutet das überhaupt innerhalb eines urbanen Raums, wo es immer laut ist und irgendwie das auch dazugehört, das nervt, der Krach und gleichzeitig ist das wie so ein Puls, aber wir empfinden das ja auch alle anders und diese Städte haben ja auch einen anderen Geräuschpegel, also zum Beispiel Berlin ist ja im Sommer sehr grün und das hat ein bisschen mehr dieses Gefühl, dass man sich in der Natur bewegt, obwohl man in der Stadt ist. Und eine Stadt wie Los Angeles mit diesen riesigen Freeways, die da an einem vorbeirauschen, das ist natürlich dann nochmal eine andere Sache mit dem Krach.
Was wirst denn du heute machen, Sandra?
Ich unterstütze Daniel jetzt heute Abend mit der Bar. Und das finde ich auch das Schöne an solchen Festivals und an den Events und Ausstellungen der anderen, dass man sich gegenseitig hilft, dass wir uns wirklich, also dass wir zusammenwachsen, zusammenschweißen und dass wir einfach Spaß miteinander haben und uns, also jeder Einzelne lässt sich auch wieder immer aufs Neue überraschen, was der andere des Hilbertraums jetzt hier wieder ausgestellt hat und sich ausgedacht hat.
Na, da will ich mal schauen. Ich komme nachher nochmal vorbei.
Von urbaner Stille kann nun wirklich nicht die Rede sein, als ich gegen 23 Uhr wieder beim Hilbertraum ankomme. Überhaupt scheint sich das Leben in Berlin-Neukölln an diesem Abend auf der Straße abzuspielen. Schon von Weitem sieht man den erleuchteten Hilbertraum. Vor der Tür Gruppen von gut gelaunten Menschen, angezogen vielleicht von den farbintensiven Gemälden an der Wand oder einem filigranen Gespinst von Drähten, aus denen kleine grüne Blätter und Zweige zu wachsen scheinen. Muros permeables, durchlässige Mauern, so der Titel der Ausstellung. Im hinteren Bereich des Ladens, an der Bar, treffe ich wieder Sandra Schlippköter.
Was möchtest du denn haben? Dann gebe ich dir eben noch was.
Ja, gerne. Dann vier Augustine.
Vier sogar? Versuch mal hier einigermaßen.
Das wäre nett.
Wie war denn der Abend bis jetzt?
Es ist ein Durchlauf an ganz vielen verschiedenen Leuten, die reinkommen. Aufgrund von 48 Neukölln ist das natürlich toll, weil man dann einfach zwischen ganz vielen anderen Kunsträumen gerade auftaucht und Leute auch hier zu Besuch sind, die noch nie im Hilbertraum waren.
Du bist hinter der Bar und an der Pole Position sozusagen.
Ja, hier bin ich eigentlich immer ganz gerne.
Warum?
Man lernt alle möglichen Leute kennen. Gleichzeitig ist es so ein sicherer Ort hier hinten und hier kommen eigentlich am Ende alle hin und alle unterhalten sich hier, Freunde kommen vorbei und das ist ja auch auf normalen Partys so, dass man ganz gerne dann, also der schönste Raum ist eigentlich die Küche, wo am Ende dann immer alle enden.
Wie wichtig sind denn für dich in diesen Jahren, in denen du dabei bist, diese Art von Projekträumen geworden?
Also der Projektraum Hilbertraum. Also dieser Projektraum ist für mich einfach immer eine Konstante im Jahr, sodass man also immer so einen festen Termin hat, an dem man selber eine Ausstellung kuratieren kann, egal ob man dann mit selber ausstellt oder einfach andere Künstler fragt. Das heißt, man hat einfach schon mal so einen Termin, auf den man sich wirklich freuen kann und wo man absolute Freiheit hat, sich zu überlegen, was man gerne machen möchte und wen man zeigen möchte.
Und sag mal, was glaubst du, wie lange du heute Bar machen wirst?
Also da ich ein bisschen zu spät gekommen bin.
Du bist zu spät gekommen?
Naja, es sind ja viele Ausstellungen gerade und ich war gegenüber. Da stellen natürlich auch ganz tolle Künstlerinnen gerade in diesem ehemaligen Café Barettino aus.
Oh, da muss ich auch noch hin.
Da solltest du auf jeden Fall dich mal blicken lassen. Da sind auch Künstlerinnen dabei, die ich auch natürlich hier schon ausgestellt haben. Die eine Künstlerin, Caroline Krizecki, hatte ich auch schon zum zweiten Mal sogar eingeladen. Und da verquatscht man sich natürlich dann auch ein bisschen. Und man ist, wie gesagt, eine kleine Familie und trifft sich immer wieder überall.
Also eure Ausstellungseröffnung für heute Abend ist eigentlich jetzt schon vorbei, ne?
Also wir haben ja noch ein paar Minuten und ich habe gehört, dass hier angeblich die Party am Ende steigen soll und dass die ganzen Mexikaner und Leute aus Los Angeles am Ende noch hier eintrudeln werden. Was jetzt noch passiert, das bleibt offen.
Das Hound, Raum für Kunst und Ökologie im Berliner Bezirk Tiergarten, ist weder ein Lagergewölbe noch eine Wohnung und auch kein Laden. Früher waren ein doppelstöckiges Hauptgebäude und ein eingeschossiger Zweckbau mit viel Garten und Fläche für Performances und Skulpturen herum eine Ausbildungsstätte für Azubis des Bezirks. Betrieben wird das Ganze von Frontviews, einem Verein von Künstlern und Kunsttheoretikern. Hound versteht sich selbst als Ort für die kulturelle Praxis ökologisch nachhaltiger Kulturarbeit, zu der in unseren Augen auch soziale Integration und Partizipation gehören. An diesem Abend werden gleich zwei Ausstellungen eröffnet. Im ersten Stock wird unter dem Titel Deep Shore eine Gruppenausstellung gezeigt, die künstlerische Positionen zusammenbringt, die sich mit dem Mensch-Meer-Verhältnis beschäftigen. Kurator ist Stefan Klee.
Also das waren drei Arbeiten, die sich mit dem Verhältnis vom Meer und der Küste oder dem Strand beschäftigen, und zwar deep. Also wir gehen richtig in die Tiefsee, wir verfolgen sozusagen diese Linie weiter. Und da habe ich drei Künstler gefragt, die genau an dieser Thematik arbeiten.
Stefan Klee ist Mitglied im Curatorial Board des Vereins Frontviews. Was er an diesem Projektraum so schätzt?
die Freiheit und die Größe. Die Freiheit, dass man wirklich machen kann, praktisch, was man sich vorstellt, Sachen ausprobieren kann. Und die Größe, dass es nicht zu groß ist. Und das ist das Gute. Man kann neue Dinge schnell umsetzen, kann schnell neue Leute kennenlernen und sich weiterbilden und mehr lernen. Und das ist das Gute, einfach, ja.
Die Kunst von Caroline Seliger ist eine der drei Positionen, die in dieser Ausstellung gezeigt werden. Sie beschäftigt sich in ihren fotografischen Arbeiten mit Sand, aber auch Mikroplastik enthaltenen Produkten der Kosmetikindustrie, wie zum Beispiel Duschgel und Peelings. Diese fotografiert sie unter einem Mikroskop. Und die großformatigen Bilder wirken dann selbst wie Gestalten oder Wesen der Tiefsee, so auch der Titel dieser Reihe von Fotografien, Deep Sea.
Also mich interessieren da insbesondere halt Orte wie die Arktis oder die Tiefsee, die so vermeintlich unberührte Natur darstellen. Und ich habe mich eigentlich visuell in diese Tiefseewelt vertieft und habe dann intuitiv, ein bisschen alchemistisch mit einerseits Proben von Meeresforschungsinstituten gearbeitet. Also Sandproben, wo Mikroplastik enthalten ist und aber auch Kosmetika, also ganz banal Duschgels, Zahnpasta und so weiter. Und habe dann eigentlich diese Tiefseelebewesen nachempfunden. Und in dem Moment, bevor das zerfließen würde, weil Duschgels natürlich genau irgendwie flüssig, liquid sind, da habe ich das dann fotografisch festgehalten.
Im Hound zeigt Caroline Seliger ihre Arbeiten, vor allem in einem ehemaligen Gemeinschaftswaschraum.
Ach, ich mag den Raum, ich mag die Idee von einer Gruppenausstellung, weil ich immer finde, dass es sich gegenseitig beflügelt, befruchtet. Und mag auch diesen Ort einfach sehr gerne, weil er diesen Garten hat. Und hier hat mir jetzt besonders dieser Nassraum mit den Waschbecken gefallen, weil ich natürlich viel mit diesen Duschgels und Peelings gearbeitet habe.
Einige Wochen später treffe ich den Künstler Leon Manoloudakis. Er ist Mitglied bei Front Views und bereitet gerade im Hound eine Ausstellung mit seinen eigenen Werken vor. Wie muss man denn diesen Ort, das Hound, verstehen?
Wir sind ein Künstlerkollektiv, bestehend aus 30 Künstlerinnen und 10 Theoretikerinnen, Kuratorinnen.
Was mich überrascht hat, war bei jetzt allen Projekträumen, die ich besucht habe und allen Vereinsräumen und sowas, wie viel ehrenamtliches Engagement, wie viel Engagement da überhaupt drin steckt. Was treibt dich da an, da mitzumachen?
Ja, das stimmt absolut. Also wir arbeiten alle ehrenamtlich, buttern hier richtig rein und halten das Ganze eben dadurch eben auch am Laufen. Was treibt mich dazu, das zu machen? Ich finde, es geht hier einfach um was ganz Wichtiges. Es geht darum, einfach eine Möglichkeit zu haben, sich miteinander auszutauschen, eine Möglichkeit zu haben, Sachen, die man gut findet, eben auch zu zeigen.
Wie kommt ihr da eigentlich zu Entscheidungen bei so einer großen Gruppe?
Gut, wir haben unsere Strukturen. In der Regel ist es so, dass jeder Mitspracherecht hat. Also jeder kann sich einbringen mit Ideen. Diese Ideen werden zusammen erörtert. Es wird geschaut, wie diese Ideen umgesetzt werden können, was dazugehört. Wir haben aber auch eine klare Struktur. Also wir haben ein kuratorisches Gremium, das letztlich entscheidet, welche Ausstellungen stattfinden. Und schlussendlich muss man eben auch sagen, wir sind zwar ehrenamtlich getragen, aber wir leben natürlich eben auch von Zuschüssen. Also wir versuchen, viele Ausstellungen, die wir haben, eben auch finanziert zu bekommen. Einerseits, weil wir einfach natürlich eben auch, also eine bestimmte Arbeit eben auch wertschätzen wollen. Ja, also wir wollen zum Beispiel, dass Künstlerinnen eben auch zum Beispiel ein Honorar bekommen dafür, dass sie eine Ausstellung machen. Also all das benötigt einfach auch Geld. Und das kriegen wir natürlich eben auch nur, wenn wir uns da wirklich reinhängen. Also deshalb gibt es eben auch diese Struktur mit dem kuratorischen Board, also mit dem kuratorischen Gremium, was sich dann wirklich dann auch professionell dahinter klemmt.
So, und wo stellst du jetzt aus? Du bist gerade beim Hängen, oder?
Genau, die Hängung habe ich jetzt schon abgeschlossen und ich stelle jetzt im Prinzip in einem Seitenbereich das Hound aus, das jetzt eigentlich ganz neu ist. Also es gibt da dieses Hauptgebäude mit 2 Stockwerken und meine Ausstellung läuft in einem jetzt gerade frisch renovierten Raum, einem Kabinett im Seitenflügel.
Na komm, zeig mal.
Gerne. Hier wird gerade gearbeitet.
Oh. Hallo.
Das ist Bruno.
Hallo Bruno.
Hey.
Ah, das ist aber ein schöner kleiner Raum.
Genau, den haben wir jetzt gerade frisch hergerichtet.
Lass uns doch mal schauen. So ganz, ganz strenge Arbeit hier. Zwei Felder, fast wie so eine Farbfeldmalerei, zeichnen sich hier ab, aber mit Graphit nur gemacht. Wie machst du das?
Genau, also mein Ausgangspunkt ist eigentlich so das Nachdenken über Zeichnung und Möglichkeiten des Zeichnens heutzutage. Und ich bin eigentlich mehr und mehr in der Arbeit darauf gekommen, wirklich mir das Material des Zeichnens anzuschauen. Ja, also das da wäre, also auf der einen Seite wird vielfach ein Bleistift genutzt für eine schnelle Notation, für eine schnelle, flüchtige Zeichnung oder eben auch für eine intensive, durchgearbeitete Zeichnung. Auf der anderen Seite hast du einen Bildträger, das ist meistens Papier. Und diese beiden Pole sind für mich eigentlich die Grundlage. Ja? Und ich bin mit der Zeit dazu gekommen, eben wirklich das Graphit als Material eben auch zu verstehen und auch als Material zu nutzen. Und das führt jetzt bei diesem Resultat eben dazu, wirklich mehr in die Fläche zu arbeiten, also mehr in der Fläche zu arbeiten, um einfach das Material auch für sich selber eben auch so sprechen zu lassen. Und das ist jetzt eine ältere Arbeit, wo das Materialsatz sozusagen auch auf die Oberfläche gepudert worden ist.
Und da gibt es eine ganz andere Arbeit. Da sieht es aus, als sei das Material wieder weggenommen worden, mehr oder weniger, weil die so durchscheinend ist. Also da taucht dann tatsächlich das Papier unter der Fläche wieder auf.
Genau, also die Ausstellung versucht sich schon auch so ein bisschen so an so eine Art Werkschau. Also ich versuche hier unterschiedliche Werkgruppen eben auch zusammenzubringen. Und das sind sozusagen einzelne Beispiele. Ne? Also das ist jetzt eine Arbeit, die tatsächlich mehr im klassischen Sinne zeichnerisch ist. Das entsteht eigentlich auch aus dem Arbeitsprozess selbst. Eben in dieser Interaktion vom Auftragen, Abtragen. Also der Radiergummi spielt hier auch eine ganz wichtige Rolle.
Und dann eine radikal andere Arbeit hängt da hinten an der Wand, also quer einmal durch den kleinen Raum. Und das ist eine reliefartige Arbeit, sieht aus, als hätte man Stoff oder auch Papier miteinander vernäht und trotzdem auch das natürlich mit Graphit bezeichnet und irgendwie zerkrumpelt. Also sieht ganz schön wild skulptural aus.
Ja, also ich komme aus der Bildhauerei. Also ich habe Bildhauerei studiert und ich habe mich natürlich mit Material und Materialienqualitäten sehr intensiv im Studium beschäftigt. Und letztlich holt mich das auch wieder in der Arbeit ein. Nicht nur, weil ich sozusagen die Grundlagen der Zeichnung als eigentliche bildwürdige Träger nutzen, also das Graphit und Papier, sondern auch, indem ich eben auch versuche, sozusagen auch das Papier auf der anderen Seite eben auch mehr in den Vordergrund zu rücken, ja. Und das ist in diesen Arbeiten eben so, dass ich wirklich dieses Papier verarbeite, in einer neuen Form zusammenbringe. Also hier handelt es sich im Grunde genommen um eine Collage aus diversen Papieren, die auf eine bestimmte Art und Weise zusammengenäht worden sind und eben eine Art von urwüchsiger Landschaft bilden, wenn man so will.
Wie reagieren denn die Mitglieder von Haunt? Oder Frontviews ist ja eigentlich der Verein, der Trägerverein vom Haunt. Wie reagieren die aufeinander, auf ihre sehr unterschiedlichen Arbeitsweisen?
Das ist eine schöne Frage. Wir haben uns gestern getroffen und darüber unterhalten, wie wir wieder mehr dazu kommen können, wirklich ein profundes Gespräch über unsere Arbeiten zu führen. Und wir sind gerade am Überlegen, wie wir das umsetzen wollen. Wir denken da zum Beispiel an regelmäßige Treffen, wo wirklich dann exponiert eine Arbeit von einem Künstler, einer Künstlerin besprochen werden soll, wo man sich dann zusammenfindet und so, wie man es auch im Studium gewöhnt war, wirklich einfach mal so ein Werkgespräch führt. Wir wollen das tatsächlich wieder fester verankern in unserer Vereinsphilosophie.
Und was wünschst du dir für die Eröffnung am Freitag?
Dass die Leute Zeit und Muße haben, sich die Arbeiten in Ruhe anzuschauen und es einfach genießen können, hier zu sein.
Ein schöner Frühsommerabend im Berliner Hansaviertel, einem besonderen Architekturensemble, gebaut als Schaufenster der Nachkriegsmoderne für die internationale Bauausstellung Interbau 1957. Hier findet man den Projektraum Grotto. Heute Abend aber mit einer Buchpräsentation und einem Konzert in der nahegelegenen Stadtteilbibliothek. Dominique heißt die Band um den Autor Dominik Eichler, der auch einen Text geschrieben hat für das Buch der Künstlerin Suna Che, das heute Abend vorgestellt wurde.
Grotto brachte uns alle zusammen und das ist ganz toll. Durch diese Veranstaltung, auch durch mich, durch Leonie, durch Grotto und durch Spectorbooks.
Für die Künstlerin Suna Che ist diese architektonische Umgebung hier im Hansaviertel ein perfekter Ort. Oft stellt sie Objekte aus farbigem Glas her, die mit dem Licht zu spielen scheinen, die Räume verändern und das Lebensgefühl in ihnen.
Ich definiere mich auch überwiegend als Bildhauerin. Also bauen, aufbauen ist auch sehr wichtig. Wie ich das Buch jetzt gemacht habe, ich hoffe, dass man diese Aspekte von Aufbau auch noch mitbekommen kann als Leser und Zuschauer.
Für uns als Verlag ist wichtig bei einem Katalog, dass es auch eine andere Form ist, als eine Ausstellung, eine Arbeit zu zeigen.
Jan Wenzel ist der Verleger des Kunstverlags Spector Books, wo Suna Ches Künstlerbuch erschienen ist.
Und dass das Buch auch eine andere Möglichkeit hat, in der Welt unterwegs zu sein, als Botschafter einer künstlerischen Arbeit dann auch Leute zu gewinnen.
Tatsächlich hat dieses schöne Buch sein Publikum hier gefunden. Ein herrlich lässiger Abend, organisiert von der Macherin des Kunstraums Grotto, Leonie Herwig. Über die Suna Che sagt:
Sie ist zwar sehr jung, aber sie hat sehr verschiedene Erfahrungen auch gesammelt. Und als sie in Genf studiert hatte, was gar nicht mit Kunst zu tun hat, hat sie für eine Galerie gearbeitet, die mich auch vertritt, also die Galerie Mezzanin. Dort habe ich sie kennengelernt. Sie ist einfach sehr offene Person und sie lernt sehr unkompliziert und ganz in sehr schöne Weise Leute sehr schnell auch kennen. Und sie bringt dann dadurch auch verschiedene Leute auch zusammen und das ist was ganz Tolles.
Einige Tage später bin ich mit Leonie Herwig im Grotto verabredet, einem Ladengeschäft in einer kleinen 50er-Jahre-Einkaufszeile gegenüber ein Späti und eine Weinbar. Was ist denn die Idee dieses Kunstraums?
Ich bin tatsächlich Bewohnerin des Viertels hier auch und habe irgendwann gemerkt, dass wir trotz diesem wahnsinnigen Architekturkontext, in dem wir uns umgeben, dass doch ziemlich viel leer steht und dass die Infrastruktur einfach in die Jahre gekommen ist. Und das, dachte ich, müsste man doch mal ändern und eben diese utopischen Ideen aus der Vergangenheit in die Gegenwart bringen.
Wir sitzen hier so in so einer Ladenpassage. Gegenüber ist eine Wein- und Coffee-Bar, ein Lotto, also so eine Art Späti. Und dann taucht hier plötzlich Kunst auf.
Richtig, also ich vergleiche das immer ganz gerne mit der Lindenstraße. Also wenn man hier sitzt, ich habe ein großes Schaufenster, die Leute ziehen vorbei, man grüßt sich, man winkt. Es ist eine sehr familiäre Stimmung auch, im Positiven wie im Negativen. Also manche rücken dann auch sehr nah und machen auch gerne mal Vorschläge, wie ich hier besser hängen oder installieren soll. Ja, so eine kleine Dorfsituation fast schon mitten in Berlin.
Warum wolltest du denn einen Projektraum machen und wie finanzierst du den eigentlich?
Das ist immer eine gute Frage mit der Finanzierung. Aktuell ist das privat von mir persönlich finanziert. Wir sind ein Projektraum, was aber nicht heißt, dass wir nicht auch verkaufen. Also der Aspekt läuft immer nebenbei oder parallel auch mit. Ich arbeite 4 Tage die Woche bei Krisebach im Auktionshaus und hatte immer den Wunsch, wieder näher an den Künstlerinnen und Künstlern dran zu sein. Und im Sekundärmarkt ist man ja vor allem direkt am Werk dran.
Sekundärmarkt heißt, über Auktionen zu verkaufen.
Richtig, genau. Da fehlt aber der Austausch zu den Künstlerinnen und Künstlern und das ist mir besonders wichtig. Davon lerne ich total viel, das lässt mich aufblühen und das kann ich hier so nachholen sozusagen.
Was ist denn der Unterschied von deinem Projektraum zu einer Galerie?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Übergänge sind auch fließend. Das Schöne an einem Projektraum ist, dass wir eine wahnsinnig hohe Flexibilität auch haben. Ich sage immer, es ist ein bisschen auch eine Erweiterung meiner eigenen Persönlichkeit. Und ich kann Freunde zusammenbringen, relativ rasch auch auf gewisse Umstände reagieren. Ich glaube, da ist eine Galerie wahrscheinlich durch einfach die größeren Prozesse und die größere Maschinerie langsamer. Und das lässt mich agiler sein im Alltag.
Du hast eben gesagt, dass das für die Gegend hier, für das Hansaviertel, eine Rolle spielt. Welche Rolle spielt denn genau das Quartier oder was willst du hier in dem Quartier eigentlich genau erzeugen?
Ich versuche mit Grotto einen holistischen Ansatz auch zu fahren. Das heißt, Der Projektraum, in dem wir uns hier befinden, Krotto, das sind ungefähr 30 Quadratmeter Ladenfläche mit einem großen Schaufenster. Das ist so die Keimzelle. Und von da aus spinne ich sozusagen meine Fäden. Unsere erste Ausstellung hat tatsächlich gar nicht hier in dem Raum stattgefunden, sondern im Untergrund in der U-Bahn-Station am Hanseplatz.
Stefan Marx.
Richtig, wo wir für einen Monat alle 16 Werbeflächen oder sogenannte Hintergleisflächen mit Kunst bespielt haben.
Wie ist dir denn das gelungen? Ich meine, das geht ja normalerweise. Werbeflächen heißt eigentlich, dass man furchtbar viel Geld mitbringen müssen.
Ja, ich habe einen kleinen Hintergrund im Jura und das heißt, ich verhandle sehr gerne und ich habe 3 Monate lang ungefähr jede Woche mit der Dame von der Werbeagentur telefoniert und schlussendlich einen Sonderrabatt von 84% raushandeln können. Was aber nicht bedeutet, dass es nicht günstig war. Es hat leider immer noch sehr viel Geld gekostet. Wir versuchen das dann zu refinanzieren und ich glaube, da sind wir auch wieder bei dem Punkt ja, des persönlichen Einsatzes. Wenn man super stark von was begeistert ist, dann macht man auch manchmal so ein bisschen dumme Entscheidungen vielleicht und schießt übers Ziel hinaus, was aber nicht bedeutet, dass es nicht ganz tolle Begegnungen und Projekte hervorruft. Und so eins davon war das. Ja,
ja, ich habe festgestellt, um nochmal auf diese Rolle im Quartier zu sprechen zu kommen, wir haben es ja eben schon gehört, eine Lesung in der Stadtbibliothek mit Konzert und so. Ich hatte den Eindruck, dass das Publikum auch nicht wirklich sozusagen die übliche Kunstbubble ist, die von einem Ort zum nächsten zieht, sondern eben auch Leute hier aus der Gegend gekommen sind. Ist das für dich eine wichtige Funktion auch eines solchen Raumes, ein kulturelles Zentrum zu bilden?
Unbedingt. Also ich spreche auch von meinen Öffnungszeiten sehr gerne von Sprechstunden, weil ich eben auch für das Viertel und die Nachbarschaft da sein möchte. Kommen ganz unterschiedliche Menschen zu mir. Erst Bezügler von 1957, Menschen, die gerade hier neu ankommen und noch keine richtige Anlaufstelle haben, um Dinge übers Viertel zu erfahren. Und das finde ich total schön, dass das hier so bei Krotto auch zusammenläuft und eben ein Angebot schafft. Wir haben zwar die Digitale Akademie der Künste und auch das Krippstheater, aber abgesehen davon stehen eben diese monumentalen ja, Häuser hier und man kommt gar nicht unbedingt so einfach ins Gespräch und das soll sich ändern.
Und was zeigst du im Augenblick hier? Wir sind umgeben von, in Anführungsstrichen, schwerer Kunst.
Ja, das ist eine wunderbare Künstlerin. Ich darf sie auch meine Freundin nennen, Antonia Nant. Berliner Künstlerin, hat vor 3 Jahren ihren Abschluss an der UdK gemacht und beschäftigt sich tatsächlich auch mit dem Hanseviertel. Wir sind ja in einem sehr männlichen Architekturkontext auch. Alle 53 Gebäude wurden von männlichen Architekten damals zu IBA entworfen. Und sie fragt sich, ja, was sind eigentlich die Machtverhältnisse?
Internationale Bauausstellung.
Internationale Bauausstellung, genau. Was sind eigentlich die Machtverhältnisse in der Architektur? Die Fassade wird oft ja einer männlichen Charakteristik auch zugeordnet als etwas, was schützt und abwehrt. Und der Innenraum vielleicht einen weiblichen Attribut und sie dreht es eben um. Also es sind sogenannte Table Skirts, eigentlich textile Bordüren rund um Tische und Betten, die aber diesmal aus Metall gefertigt sind und dadurch durch die silberne Farbe und die kühle Haptik des Metalls eben das komplette Gegenteil eigentlich ja, beweisen.
Wie wählst du Künstlerinnen und Künstler aus? Wenn du Ausstellungen planst, planst du langfristig Ausstellungen oder ist das eher eine spontane Entscheidung?
Wenn es komplett nach mir gehen würde, wäre das, glaube ich, tatsächlich...
Wer spricht denn da noch mit?
Das sind die Förderungen. Die sind ganz wichtig. Natürlich auch, um so einen Raum langfristig betreiben zu können, muss man tatsächlich relativ weit im Voraus auch planen, weil Förderanträge Zeit brauchen. Und aus dem Grund bin ich bis Ende des Jahres durchgeplant. Und genau, es finden wechselnde Ausstellungen statt im Turnus von circa 4 bis 6 Wochen, monatlich Lesungen und Buchpräsentationen in der gegenüberliegenden Hansa-Bibliothek. Im September eine Kunstbuchmesse, ebenfalls in der Hansa-Bibliothek. Und genau, alles, worauf wir sonst noch Lust haben. Aber wer jetzt noch mitmachen will, erst wieder 25.
Aber trotzdem, wie wählst du aus? Wie sprichst du das ab?
Das ist ein sehr intuitiver Prozess des Kuratierens und oft ist es so, dass wenn ich was sehe, darüber stolper und mich das irgendwie nicht loslässt, dass ich dann nochmal recherchiere, was war das denn genau. Wenn man so einen Raum hat, hat man auch den Vorteil, dass man einfach mal jemanden anschreiben kann und sagen kann, hey, ich finde deine Arbeiten total klasse, darf ich mal ins Atelier kommen? Und dadurch entstehen super schöne Begegnungen, aber vielleicht... Ja, dadurch, dass der Raum auch recht klein ist, versuche ich vor allem Einzelausstellungen zu realisieren mit dem Fokus auf junge zeitgenössische Kunst, einfach weil ich selber ein junger Mensch bin und wichtig finde, dass eben diese Kunst auch gefördert wird. Ja, es gibt so viele Gruppenausstellungen und ich glaube, dadurch kann man sich so ein bisschen auch hervorheben, indem man die Möglichkeit einer Einzelausstellung bietet.
Musik
5 Projekträume, 5-mal großes Engagement, 5 Entdeckungsreisen in die Gegenwartskunst. Wirklich, es hätten viel, viel mehr sein können. Denn unterhalb der Ebene von Museen und Ausstellungshäusern und jenseits von Galerien hat sich eine ungeheuer agile Kunstszene etabliert. Ständig kommen neue Räume für Kunst dazu, andere fallen weg. Zugleich sind das aber auch soziale Räume. Man kann schauen, staunen, reden, ohne Schwellenangst haben zu müssen. Einfach nur eintauchen in die Kunst unserer Zeit. Viel Spaß dabei, wünscht Thorsten Janczek.
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio. Unsere Podcasts. In der Deutschlandfunk-App und überall dort, wo es Podcasts gibt.